Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.
Ja, herzlich willkommen zu Run on Trails, dem Outdoor-Podcast. Mit Robert.
Mit Björn.
Und
mit Thomas.
Hey Freunde, ist schön euch zu sehen.
Herzlich willkommen im Sommerloch.
Ey, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesprochen. Und die letzte Folge, was war denn die letzte Folge?
War online.
Ja. Und worum ging's da? Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, hast du unsere letzte Folge gehört?
Ja, mich fragen dann.
Da ging es um die Horizontale.
Deine eigene Folge.
Ja, das war meine eigene Folge.
Stimmt.
Du stehst schon wieder gut da, Björn.
Ja, und heute auch mal wieder mit Videobild.
Damit der Algorithmus was zu tun hat. Na, ne?
Genau. Ja. Thomas, warum sitzt der Robert denn jetzt hier?
Ja, der Robert sitzt hier, weil wir mit Robert immer ganz viel Spaß haben. Und wir müssen, glaube ich, nochmal eine kleine Rolle rückwärts machen. Nachdem wir über deinen Horizontalausflug, die 70 Kilometer rund um Jena, die es bei dir waren, gesprochen haben und du ja doch etliche positive Rückmeldungen bekommen hast, mit so wenig Trainingsaufwand 70 Kilometer zu bewältigen, schlägt das eine schöne Brücke zum Grund, warum der liebe Robert hier sitzt. Denn da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen im Podcast. Ist eigentlich auch nicht erwähnenswert, denn meine 100 Meilen im Zugspitz Ultra sind ja nicht ganz so ausgegangen, wie ich mir das wünschte. Ich muss das trotzdem an dieser Stelle erwähnen, denn am Donnerstag, den 12.06. sind wir auf die 100 Meilen gestartet und hätten ja eigentlich, wenn wir die 100 Meilen durchgezogen hätten, wahrscheinlich so um die 30 plus Stunden gebraucht. Warum erwähne ich das? Am Freitag, den 13.06., erhielt ich eine WhatsApp von Robert, in der da stand, hast du Bock, den Malerweg mit mir zu laufen? Habe ich recht?
Ja, nach einer Minute kam das Ja.
Man muss es dazu sagen, eine Minute später kam das Ja. Ich habe das nochmal im WhatsApp nachverfolgt. Ich war gerade eine halbe Stunde aus dem ZUT 100 ausgestiegen.
Also voll motiviert. Ich kannte ja den richtigen Zeitpunkt für solche Geschichten. Dann dachten wir, zuschlagen. Das Hirn ist noch klein vom Ultra. Jetzt ist der Punkt.
Das spricht, glaube ich, auch dafür, dass ich eine Minute später zusagte. Denn wusste ich, was der Malerweg war? Bedingt. Ich wusste, dass ich den Malerweg 2020 oder 2021 mit meinem Sohn mal teilweise mit dem Fahrrad befahren habe. Ich wusste auch grob, wo er ist. Ich hatte aber keine Ahnung, wie lang das Ding ist, was mich da erwartet. Aber vielleicht war genau das die richtige Voraussetzung.
Und ich bin mir sehr sicher, ihr seid auf der anderen Seite der Elbe Rad gefahren, denn dort, wo wir gelaufen sind, war mit Radfahren nicht viel los.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, der Malerweg. Björn, weißt du, was der Malerweg ist?
Jetzt schon. Ich habe mich da mal mit auseinandergesetzt, wie ich eure Videoschnipsel zusammengesetzt habe. Da musste ich mir mal anschauen, wo der überhaupt entlang geht und wie lang der ist. Also wenn du ganz läufst, dann ist er 116 Kilometer lang und hat 3600 Höhenmeter. Da wart ihr euch ja auch nicht so sicher. Zwischen 3.000 und 4.000 Höhenmeter war alles dabei.
Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass der auf seine 4.000 Höhenmeter kommt und würde gerne nochmal das Vermessen anbieten für nächstes Jahr vielleicht, um da endgültig die Zweifel auszuräumen.
Ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen, ja oder nein zu sagen, aber ich schließe es definitiv nicht aus. Robert, wie kam es dazu, dass du den Malerweg in den Raum warfst? Wie kommt man drauf?
Ja, tatsächlich bin ich schon mal recht spontan in Kontakt mit dem Malerweg gekommen und das muss gewesen sein zum Ausgang meines Studiums. Das ist tatsächlich schon recht lange her und da habe ich meinen Freund aus Grundschulzeiten, Tom, gefragt, ob wir nicht mal eine große Runde wandern wollen. Das fing ganz ähnlich an wie bei dir.
Damals gab es aber noch kein WhatsApp, oder?
Ja, vielleicht waren es SMS. Auf jeden Fall hat er ähnlich schnell zugesagt wie du. Und wir waren noch furchtbar unorganisierte junge Studenten, die dachten, ach, Malerweg, da sind damals schon die Maler hochgelaufen, so schlimm kann es nicht werden. Und haben uns auf die Spur gemacht. Viel schlechter vorbereitet als wir dieses Mal. Also wir haben dann Sachen gekauft wie Pesto in Gläsern, Pumpernickel, ganze Pasta-Packungen und hatten beide eine Tasche von 20 Kilogramm. In welcher Tasche hatte ich das noch gleich? Das weißt du schon.
Ja, es ist eine rote, große Reisetasche. Es ist wirklich eine Reisetasche, kein Rucksack.
Mit Aushilfsträgern.
Heute würde man das, glaube ich, Duffelbag nennen. Wenn es den Begriff damals schon gegeben hätte, kommt es dem sehr nahe. Ja.
Also auf jeden Fall exakt eine Reisetasche, um 3,5 Tage über den Malerweg zu laufen mit seinen 116 Kilometern. Die Tasche war so groß, dass sie teilweise in den Felsspalten stecken geblieben ist und wir da uns gegenseitig durchdrücken mussten. Dazu kam, es waren die heißesten Tage des Jahres. Und ich hatte ziemlich mittendrin am Elbufer noch eine Lebensmittelvergiftung, Schrägstrich, Sonnstich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich unter Schüttelfrost die ganze Nacht gebrochen. Und bin dann den nächsten Tag weitergewandert, ohne etwas zu essen. Also mein 100-Kilo-Freund Tom hat dann immer meine Portion mitgegessen auf den Berghütten. Ja, also kurzum, es war eine schlimme Erfahrung und die wollte ich einfach nochmal genießen. Beziehungsweise dachte ich tatsächlich, es kann nur einfacher werden.
Das wirft die Einladung in ein völlig neues Licht. Aber holen wir nochmal alle ab, die nicht wissen, wo der Malerweg ist. Und warum heißt das Ding eigentlich Malerweg? Wo befinden wir uns denn geografisch?
In der Nähe von Dresden, Elbsandsteingebirge.
Genau, von dort geht's oberhalb der Elbe auf an die tschechische Grenze und unterhalb der Elbe zurück. Durch die bekannten Schrammsteine, Affensteine, Basteibrücke, Felsenbühne Raden, Kuhstall. All solche Sachen, die wunderschön sind. Bekannt von Malern wie Caspar David Friedrich. Ja, das wollten wir uns mal genauer anschauen.
Also wir vereinen heutzutage erstmals, Björn, Kultur und Sport bei uns im Podcast.
Und das mit mir.
Mit wem denn sonst? Ja, so war das. Das war also Mitte Juni am 13. Das fällt mir jetzt erst auf, das war am 13.06. Das war ein Freitag. Freitag, den 13. kam diese Einladung. Das konnte also nur lustig werden. Ja, und ich hatte relativ wenig Chance zu sagen, nee, mache ich nicht, weil 3 Tage mit Robert zu verbringen ist sowieso schon Spaß und 3 Tage mit solch einem Unterfangen erst recht.
Ja, hätte Thomas mich gefragt, hätte ich auch sofort zugesagt.
Ja, so kam das.
Ja, und dann seid ihr auf den Campingplatz gefahren. Also jeder, der das Reel schon mal vorher gesehen hat, weiß ich so halbwegs.
Weißt du so grob, was wir gemacht haben. Genau. Wobei man sagen muss, eigentlich, es war ja dann noch knappen Monat hin zwischen der Einladung und dem der Terminfindung, wann wir es hinbekommen haben. Und so richtig einen großartigen Unterschied zu deiner ersten Tour gab es eigentlich gar nicht, weil so intensiv vorbereitet haben wir uns eigentlich gar nicht.
Die Tasche war viel kleiner, das Essen war viel leichter und weniger. Wir hatten keine Übernachtung unterwegs geplant, also zumindest keine planmäßige. Ich hatte im Biwaksack einstecken. Insgeheim habe ich natürlich darauf gehofft.
Ich nicht.
Es war sporadisch vorbereitet.
Ja.
Also auch nochmal vielen Dank an dich für die Suche nach diesem wunderschönen Campingplatz.
Na, die Idee war wirklich, die 116 Kilometer Trailrunning-mäßig unter die Schuhe zu nehmen. Wir hatten uns überlegt, abends loszulaufen, also in die Nacht reinzulaufen, weil wir ein relativ heißes Wochenende vor der Tür stehen hatten, so die Wettervorhersage, um bestenfalls einen Großteil der Strecke dann im Dunkeln respektive mit geringeren Temperaturen umsetzen zu können. Und uns dann auf der westlichen Elbseite auf den Rückweg zu machen, wieder Richtung Pirna. Der Weg beginnt ja in Liebetal, ich weiß gar nicht, ob das ein Ortsteil von Pirna ist. Ja. Also kurz vor Pirna liegt und dann südostwärts sich an der Elbe entlang schlängelt, kann man sagen, bis nach Schmilka, dem nach meinem Kenntnisstand dem südlichsten Punkt kurz vor der ja, direkt dahinter ist die tschechische Grenze da an der Elbe, also den südlichsten Punkt der Elbe so rum, südöstlichsten Punkt. Naja, dahinter ist Tschechien, um dann da über die Elbe überzusetzen per Fähre.
Also ich, der mir ja eine Wanderkarte extra für diesen Malerweg besorgt habe, und da möchte ich sagen, ich war noch nie so gut vorbereitet, fällt mir gerade auf. Muss leider korrigieren, dass es eher von West nach Ost und dann unterhalb der Elbe zurückgeht. Aber ich hatte auch das Gefühl, wir laufen gen Süden, denn es wurde immer wärmer.
Ich stehe auf jeden Fall, trotz der Nacht. Ja, so deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, auf dem Campingplatz zu fahren nach Pirna, dort unsere Nacht vorzubereiten, die wir dann nach Rückkehr dort verbringen wollten, und sind nach einem kurzen Einkauf kurz vor 10 gestartet.
Aber wenn ihr das Wochenende davor genommen hättet, dann wäre es definitiv interessanter geworden.
Es wäre auf jeden Fall nasser geworden.
Ja.
Das wäre dem Weg wenig zuträglich gewesen.
Ja, ja.
Also so, wie gesagt, auch der Aufenthalt war so sehr angenehm, ne, mit einem Bus noch. Ich muss aber sagen, dass die Stunden bis zum Start tatsächlich, naja, da war es schon mal richtig hart. Zu warten, bis man doch dann loslaufen kann, und das ohne, dass jemand sagt, hier ist die Startlinie, jetzt geht ein Wettkampf los, und dann einfach zu sagen, wir haben uns das so überlegt, das macht auch total Sinn, aber wie gesagt, die Zeit von 6 bis 9, das war absolut nahezu unerträglich.
Man muss dazu sagen, wir sind vormittags nach Pirna gefahren, haben dann vorher noch eingekauft, das, was wir uns an Verpflegung mitnehmen wollten. Wir hatten, ja, also für mich war es erstmalig ein Projekt in dieser Länge, was nicht ein Wettkampf war, demzufolge wirklich logistisch eigenständig umzusetzen war, von der Wegfindung auf der Uhr bis hin zu, wo holt man sich Verpflegung, wo holt man sich Getränke, wo holt man sich das vor allen Dingen auch nachts, wenn nichts offen hat.
Du hast bis dato noch nie selbst-supported Sachen gemacht.
Nee, nicht in der Länge. Also im Training, klar, wenn du im Training läufst, ne, und dann, Gott, jetzt kommt wieder diese Ultra-Arroganz, dann läufst du halt auch deine 50 Kilometer mal, aber da machst du dir nicht großartig Gedanken drüber. Also die Gedanken habe ich mir im Training noch nie drüber gemacht. Da packst du dir das Zeug in den Rucksack und läufst los. Und wenn du zwischendurch alle bist, hast du Pech gehabt, wird es ein hartes Training. Aber hier hatten wir ja 116 Kilometer vor der Brust und kein Support. Jeder nur einen Trailrunning-Rucksack. Du hast
einen großen Trailrunning-Rucksack.
Du hast 3 Liter zu trinken mitgenommen, Getränke, ne?
1, 2, 3 Liter.
Ja, ich habe 2,5 Liter. Und dann war die große Frage, wie weit kommen wir damit? Und wo können wir in welcher Form wieder aufsatteln, was vor allen Dingen Getränke betrifft?
Mein Thomas, da würde ich ja sagen, so für die nächsten 2 Jahre ist das die Herausforderung, weg von diesen ganzen Prestigeläufen und hin zu den kleinen Nischenläufen, self-supported irgendwo.
Die Herausforderung ist da.
Also ist beim auf 2 Rädern ja üblich,
ja,
dass die krassen Sachen selbst versorgt sind.
Ja, aber ja, das haben wir ja beide festgestellt. Also selbst beim Zurt 100 oder beim Großglockner, da war ja auch so eine Wahnsinnspflichtausrüstung mitzunehmen. Oder beim Tar, ne, war ja auch relativ viel mitzuschleppen. War der Rucksack bei weitem nicht so schwer wie jetzt an dem Wochenende?
Ja, und auch der Druck lastet nicht so schwer. Also wo du sagst, so ein 50-Kilometer-Trainingslauf, den kann man ja mal machen. Also ich habe schon das Gefühl, jetzt wenn du den Tar ansprichst zum Beispiel, ich habe mich da trotzdem sehr behütet gefühlt. Also auch wenn du auf dem Grat denkst, nach 3 Kilometern kraxeln, ich glaube heute erfriere ich, weißt du irgendwie insgeheim, es wird nicht so sein. Denn da vorne steht der Nächste, der sieht mich ja. Das war tatsächlich jetzt auf dem Malerweg anders. Und ich muss sagen, ich habe das manchmal auch auf längeren Trainingsläufen, weil ich ja auch durch Verletzungspausen wieder da reinkommen musste. Und ich muss sagen, 15 Kilometer von zu Hause entfernt empfinde ich manchmal eine leichte Unsicherheit, ob das alles gut geht, ob ich es wieder heimschaffe. Und das war beim Malerweg natürlich ein wenig intensiver.
Ja, deswegen, wir waren ja an dem Punkt, wir haben noch eingekauft, sind dann noch 2 Punkte an der Strecke angefahren, um da Dropbacks zu positionieren, um eben die Tatsache, dass wir abends um 10 loslaufen und frühestens am nächsten Morgen um 8, 8:30 einen offenen Supermarkt irgendwo gefunden hätten,
ja,
mussten wir dann diese Kilometer zwangsläufig überbrücken und haben dann zwei Dropbacks uns positioniert in bei Kilometer 37,
Altendorf und Schmelker.
Ja.
37 und 67.
Ja. Die mit Getränken und einem Käsebrötchen bestückt waren.
Sowas kann einen schon glücklich machen, eine Flasche Wasser und ein Käsebrötchen.
Auf jeden Fall. Ja, und dann, wie Robert gerade sagte, hatten wir noch 2, 3, 4 Stunden zu überbrücken. Versucht zu schlafen, um ein bisschen vorzuschlafen, wobei bei mir klappt das sowieso nie.
Bei dir?
Keine Chance. Wir haben uns gegenseitig vorgegaukelt zu schlafen in dem Bus, oder? Du warst sehr ruhig, ich war sehr ruhig und dann alle halbe Stunde hat man sich mal vergewissert, dass der andere auch noch wach ist.
Ja. Und hatten dann eigentlich eine der schönsten Situationen schon kurz vorm Start. Der Start ist 3 Kilometer vom Campingplatz entfernt gewesen, also wir mussten da noch hinkommen, noch hinwandern, hiken, wie auch immer. Und sind dann, nachdem wir uns umgezogen hatten, Trailrunning-Weste angezogen haben, Stirnlampe aufgesetzt haben, Stöcke in der Hand haben, so aufmunitioniert über diesen Campingplatz gelaufen und diese ungläubig blickenden Mitcamper, das war Gold wert. Zu sehen durch die Motto, was machen die Idioten hier? Wir gehen gleich schlafen.
Also ich vermute, die dachten die ganze Zeit schon, was sind das für Idioten, weil wir sind angekommen, wir haben da nichts aufgebaut quasi, wir sind in den Bus sitzen geblieben, waren dann nochmal kurz weg, haben uns wieder in den Bus gesetzt. Haben uns hingelegt, 18 Uhr, und ich glaube, wir wurden da sehr kritisch beäugt, weil so weit war die Anreise ja dann doch nicht, bis sich dann irgendwann geklärt hat, ach ja, die mit denen stimmt was nicht, die haben was vor. Darauf wurden wir angesprochen, ne? Und dann ja auch sehr interessiert, also von unseren direkten Nachbarn, die uns dann noch ein kaltes Bier versprochen haben, falls wir denn wieder auf dem Campingplatz ankommen sollten irgendwann.
Was man aber zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen in Frage stellt, von deren Seite, glaube ich.
Also von unserer Seite nicht.
Nein, aber von deren, ja.
Ja. Ja, jetzt stell mal vor, euch hätte da keiner angesprochen und dann hätte vielleicht jemand nachts mal geguckt und dann wäre keiner in dem Bus gewesen, dann hätten sie vielleicht nachher noch die Polizei gerufen.
Das sind die, ja. Das hätte aber die Lokalpresse in Pirna auf den Schirm gerufen.
Aber total interessant, so out of context, wo ich sage, es ist völlig normal, sich bei irgendeinem Wettkampf zu treffen, auch wenn das ein kleiner Wettkampf ist, wo 50 Bekloppte mit einer Weste und Stöcken und 2 Litern Wasser durch den Wald rennen und 3 Kopfbedeckungen auf, die an Funktion kaum zu übertreffen sind. Und dann, also dort wirkt es halt total schräg. Also ich muss sagen, als wir dann an diesem Sanitärgebäude vorbeigelaufen sind und sich da so sehr vor diesem Campingplatz, das sieht schon schräg aus. Ne, wenn man 9 Uhr in dieser Form Montur, irgendwo hinläuft.
Und wir hatten das große Glück, als wir nach Pirna gefahren sind, hat es in Strömen gegossen. Eigentlich die ganze Zeit, bis wir am Campingplatz ankamen. Und dann wurde es langsam Wärme und die Sonne kam raus. Aber die Tatsache, dass es so viel regnete, werden wir im Laufe des Gesprächs noch das ein oder andere Mal erwähnen, was das nach sich zog.
Aber grundsätzlich der perfekte Tag. Spontan geplant, direkt umgesetzt und einen guten Tag erwischt. Nicht Freitag den 13. Also am Tag und am Wetter lag es dennoch nicht, würde ich behaupten.
Ja, dann seid ihr auf die Reise gegangen. Da war es ja noch nicht stockeduster, sondern nur die Dämmerung hat eingesetzt.
Ja, das war so kurz nach 9, als wir den Campingplatz verließen abends. Um dann in Richtung Liebetal zu laufen zum Startpunkt des Malerweges.
Ich wollte gehen.
Ja, ich bin ein bisschen gelaufen. Ich wollte gucken, wie der Rucksack wiegt und musste dann feststellen, oh mein Gott, keine Ahnung, was hat der gewogen? 5,5 Kilo? So roundabout, das fühlt sich doch deutlich schwerer an, als man das ansonsten gewohnt ist von dem, was man drin hat. Aber es war ja alternativlos.
Ja.
Und nachdem wir uns dann vergewisserten, wo geht's lang,
das hat beim Start noch ganz gut funktioniert.
Ja.
Auch darauf kommen wir, glaube ich, später noch zurück, richtig?
Ist der Malerweg, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, wie ich vor Ort war, auch mit einem Piktogramm?
Ja, so ein geschwungenes M ist eigentlich ganz gut zu erkennen.
Ja. Und war.
Also manche Schilder fehlen, denke ich, an kritischen Stellen. Wir haben uns ja auch einmal verfranst.
Aber ich denke, ansonsten, auch insgesamt war er ganz okay ausgeschildert und mit dem Track auf der Uhr war es bis auf einen neuralgischen Punkt auch gut zu finden. Wobei dieser neuralgische Punkt im Nachgang, ich glaube, der musste so kommen, weil er hat uns einfach eine wunderschöne Zeit beschert, auch wenn er den Malerweg ein wenig veränderte für uns. Ja, und kurz vor 22 Uhr sind wir dann in Liebetal gewesen und sind losgelaufen.
Da schon mit Licht an auf der Stirn oder?
Ja, im Endeffekt, das kann man fast so sagen.
Da war es stockduster.
Direkt
also tatsächlich auf dem Weg zum Start ist es stockduster geworden. Also wir sind auch an der Straße gelaufen, hatten dann die Lichter an.
Ja.
Genau.
Hatten die Lichter an, genau.
Ja.
Ja.
Aber der Sonnenuntergang war tatsächlich beiläufig. Also ich muss auch sagen, es war hell, wir gehen los, Thomas läuft, ich laufe hinterher, dunkel, Start. Ja. Das ging recht schnell. Und was ich ganz interessant finde, war dieser diabolische, vom Teufel besessene Radfahrer, der da noch vorbeigefahren ist auf der Straße. Du kannst dich sicher auch noch erinnern. Das kam wirklich, also wir haben ja schon länger niemanden mehr gesehen. Und wir standen direkt am Start des Malerwegs. Ich habe meine Uhr gestartet, noch 2-3 Minuten auf GPS gewartet. Und man hörte lautes Geschrei von oben aus dem Wald. Und plötzlich kam wirklich ein Irrer auf einem Baumarktfahrrad mit 60 Klamotten die Straße runtergebügelt, mit einem Fuß auf dem Boden. Und schrie, yeah, uhu. Und das hat mir irgendwie, weiß ich nicht, den Wahnsinn nochmal ganz gut verdeutlicht, den wir da eigentlich gerade.
Ja, das hat so ein bisschen auch so die Atmosphäre bereitet, um loszulaufen. Und dann muss man sich vorstellen, der Malerweg beginnt in einem Fluss oder einem größeren
Liebetaler
Bach.
Grund.
Liebetaler Grund. Geht dann gleich relativ schnell in so eine Art enge Schlucht rein. Und dann komme ich jetzt gleich auf den gerade erwähnten Regen, der bis den frühen Nachmittag recht massiv vom Himmel fiel. Wir liefen los und machten dann die ersten paar Schritte gleich mit, boah, ist das glatt und schlammig hier. Also man merkte schon auf den ersten Schritten, das wird deutlich anspruchsvoller, als man vielleicht so dachte.
Ja, und dann ging der Weg ja bestimmt auch zwischen den Felsspalten hoch und runter über die ganz vielen tausend kleinen Treppen.
Treppen, Leitern.
Das stelle ich nachts auch herausfordernd vor, besonders wenn die dann auch noch irgendwie dazu nass sind.
Ja. Hast du absolut recht. Und auch das erste Stück, also ich schließe mich dir da an. Ich bin den ja auch schon gewandert und das hatte ich wirklich nicht so in Erinnerung. In meiner Erinnerung war das ein bisschen vorgeplänkelt, dann kam die Bastei, dann kamen nochmal zwei Felstreppen. Und faktisch war es aber so, dass das schon von Beginn an doch schwer zu laufen war.
Also das kann ich unterstreichen, denn diesen Satz, das habe ich irgendwie ganz anders in Erinnerung, den habe ich des Öfteren gehört.
Das war vor 8 Jahren noch einfach zu laufen.
Da war das noch alles asphaltiert, genau. Das haben sie alles rückgebaut.
Also ich fand, du musst ja schon am Tag konzentriert sein, wenn du da hoch und runter kraxelst.
Ja.
Damit du da nicht irgendwie ausrutschst und dann da in die Tiefe runterstürzt.
Also die ersten 10 Kilometer war halt dieser Schlucht zum großen Teil, bis wir in den ersten Ort kamen. Habe ich gerade den Namen vergessen. Ist das Wehen?
Hundstein-Wehen.
Naja, dafür. Das war alles noch okay laufbar. Man musste ziemlich aufpassen wegen des Schlammes. Also, das war im Schein der Stirnlampe nicht immer alles ganz klar zu erkennen, wo man reintritt und wie tief vor allen Dingen der Schlamm ist, der vor einem sichtbar wurde. Das war die erste Herausforderung. Ich fand es aber deutlich anspruchsvoller, aufgrund der Temperaturen in den Lauf reinzukommen. Also, das fand ich am Anfang sehr, sehr extrem, weil es war zwar frisch gefühlt, also ich hatte Armlinge noch an, aber du warst gleichzeitig klitschnass, weil es so eine schwüle Luft oder hohe Luftfeuchtigkeit war, dass es, ich habe eine Weile gebraucht, um wirklich reinzukommen in den Lauf und den Puls runterzubekommen. Und es ging immer stetig, so eine fiese Steigung, zum Laufen zu steil, zum Gehen zu flach.
Mir ging es da ähnlich, es war viel anstrengender, als es gefühlt hätte sein dürfen, zu dem man ja auch im Kopf hat, was noch kommt. Ja, wie gesagt, und ich hätte es irgendwie anders erwartet. Ich dachte auch, die ersten 10, die spulen wir weg, dann sind wir warm, dann kommen die nächsten, dann sind wir auch in der Bastei. Und irgendwie hat sich das doch von Anfang an ein bisschen gezogen. Und ich habe dir ja auch gesagt, das war mein erster Nachtlauf überhaupt seit längerem mal wieder. Und ich weiß gar nicht, ob man das vorwegnehmen kann, aber die ganze Nacht durchgelaufen zu sein, das war sowieso auch ein absolutes Highlight, ne? Ein erfüllter Laufertraum für mich. So unangenehm so stellenweise war, wenn ich jetzt an unsere erste menschliche Begegnung auf dem Weg denke und so.
Auch nachts. Also ihr wart nicht alleine nachts.
Fast.
Wir waren fast alleine. Wir haben faktisch 2 Menschen bis kurz vor Schmilka getroffen. Einen in der Nacht, da kommen wir gleich nochmal dazu, und einen dann schon im Morgengrauen. Und wir haben noch eine Gruppe Jugendlicher, die irgendwo mitten in der Pampa in irgendeinem komischen verlassenen Haus offensichtlich ihre Bierparty feierten, getroffen.
Die uns und aber Kinder auch nur erschreckt.
Und wir haben Kinder erschreckt, da kommen wir auch nochmal zu. Aber es war eher versehentlich. Aber bleiben wir chronologisch in der Reihenfolge. Also der ersten Kilometer war, man brauchte eine Weile, um reinzukommen. Es lief an, im wahrsten Sinne. Wir haben uns dann auch relativ schnell ganz gut eingependelt. Wir hatten die ganze Zeit die Stöcke schon draußen, weil sie waren doch notwendig an der einen oder anderen Stelle. Und wenn es nur dazu diente, um aus dem Schlamm heraus sich zu positionieren. Die Stöcke, die spielten dann ein paar Kilometer später bei mir nochmal eine entscheidende Rolle. Der Lauf wäre fast kurzfristig vorher schon beendet gewesen. Und sind dann, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die ersten Kilometer durch so eine Schlucht und bis dann zum ersten Ort ganz gut vorangekommen.
Naja, ich sag mal so, nach der ersten halben Stunde, da haben sich dann die Augen ja auch an die Stirnlampe und daran gewöhnt.
Nicht, wenn jemand mit einer Lupinenlampe hinter einem läuft und man sich selbst als Schatten laufen sieht. Aber gut, das nochmal zur Qualität verschiedener Stirnlampen. Meine ist auch gut bis dahin, dachte ich.
Dabei hatte ich schon auf 1800 Lumen verringert.
Man sollte Stirnlampen haben, die ähnlich stark sind.
Ja, das ist ein Learning auf jeden Fall, ja.
Ganz kurz noch am Anfang, fällt mir noch was ein. Wie war es denn mit tierischen Begegnungen? Ist dir da was in Erinnerung geblieben?
Mir sind recht viele Tiere in Erinnerung geblieben. Vor allen Dingen viele Augenpaare, die manchmal nicht ganz so einfach zuzuordnen waren. Wir gehen aber davon aus, es waren Tiere. Obwohl, in manchen Regionen Sachsens, Entschuldigung. Es waren sehr viele fliegende Tiere unterwegs. Fledermäuse oder was auch immer. Die teilweise auch recht angriffslustig sehr nahe über die Köpfe hinweg flog. Zumindest über Roberts Kopf, das sah ich von hinten.
Wie ich
immer.
Dann hörte, ja.
Und ansonsten haben wir vorrangig Rehe, Füchse,
vielleicht mal ein Fuchs,
Katzen oder was auch immer sich nicht näher identifiziert hat gesehen.
Aber friedlich am Rande stehend.
Ja, also wir hatten keine dramatische Art der dritten, nee, keine Begegnung der dritten Art, so heißt das. Zumindest nicht erinnerlich. Ja. Außer dann nach ungefähr, lass mich nicht lügen, ersten 10, 11, 12 Kilometern, als wir einen längeren Feldweg entlang gingen. Dort ärgerten uns Tiere kurzzeitig, als wir stehen blieben und wir von einer Armada an Mücken penetriert wurden. Das führte uns dann dazu, weiterzugehen. Es war stockdunkel, wirklich stockdunkel. Wir passierten ein Auto, wo wir schon vermuteten, dort ein Pärchen anzutreffen. Aber dieses Auto war leer. Wir gingen noch ein paar Meter weiter. Und ich ließ meine Lampe, die, wie wir nun gerade feststellten, sehr viel weiter leuchtet als Roberts Lampe, kurz nach rechts schwenken und sah einen Hochsitz und sagte nur: Robert, jetzt nicht erschrecken, da sitzt einer.
Ich erschrocken und da saß jemand. Ein Jäger, der freundlich, tatsächlich eigentlich freundlich, Wodka grüßte. Ja, war trotzdem eine schräge Begegnung. Also so mitten auf dem Feld, im Stockdunkel, also...
Ja, zumal das muss irgendwann kurz gegen 11, 11:30 gewesen sein, also ungefähr. Und ich mich immer frage, was hat der da gemacht? Ja. Also ich dachte immer, die jagen früh in der Dämmerung. Oder der hat ein Nachtsichtgerät gehabt und wir sind dann Gott sei Dank nicht ins Beuteschema gefallen.
Ja, zumindest haben wir die Beute verschreckt.
Auf jeden Fall, ja.
Wir haben auch für die Wildpopulation in der Sächsischen Schweiz gekämpft.
Vielleicht war es ja auch ein Wilderer.
Ach! Ja. Und dachte, mein Gott, die sind ja gar nicht up to date, die jagen noch durch zu Tode hetzen, die zwei.
Ja, definitiv.
Hättet ihr auch das alleine gemacht, nachts, durch den Wald? Also ich meine, so Rascheln und Geräusche können einen ja schon mal den Sinn in Strich durch die Rechnung machen.
Also ich würde jetzt gerne zuerst antworten und sagen, mit Thomas Lampe würde ich das auch alleine machen.
Ich glaube, ich habe diesen Satz, Robert, das macht extrem viel Spaß, aber alleine würde ich es nicht machen, schon nach 3 Kilometern zu dir gesagt, in dieser Schlucht.
Bei den ersten Fledermäusen, die kamen tatsächlich recht schnell, man hat das auch gehört. Aber ich sage auch, ich meine, tagsüber total idyllisch, rechts der Fluss, da der Weg, links der Wald, nachts tatsächlich was ganz anderes. Also rechts rauscht der Fluss ohrenbetäubend, links im Wald knackt's und kracht's überall. Geradeaus, weiß ich nicht, sieht man die nächsten 20, 30 Meter und dann. Also ich glaube, wir sind uns einig, alleine. Puh.
Ja, zumal, also das ist ja auch, ist ja irrational. Wir haben ja in dem Sinne keine Angst gehabt, aber du läufst in dieser Schlucht und du weißt, es gäbe keinen Ausweg. Es geht nur vor oder zurück. Und das war schon ein bisschen skurril an der einen oder anderen Stelle. Zumal es dann auch, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber dann wirklich durch so eine Art Labyrinth, so ein Felsenlabyrinth ging, was nicht wirklich viel Platz für sehr breit gebaute Menschen ließ. Und man, ich zumindest durchaus dachte, hoffentlich steht jetzt nicht am anderen Ende des Tunnels jemand und wartet auf uns.
Also ja, wie Björn, du sprichst es an, die Nacht war auf jeden Fall eine große Komponente an dem Tag. Klingt jetzt doof, war aber so. Ja, wie gesagt, die erste durchlaufende Nacht und man merkt, glaube ich, dass der Puls doch die ganze Zeit 10 Schläge höher ist als sonst. Man ist besonders auf Sendung, man guckt links und rechts, man ist auf Geräusche fokussiert und ich glaube, wenn man da zu zweit Krach macht, fühlt man sich doch viel aufgehobener als allein. Und die Nacht war ja jetzt auch nicht kurz. Ja, aber ich denke, alleine diese 8 Stunden Anspannung muss schon anstrengend sein.
Also ich meine, durch die Nacht nicht zu laufen, aber zu wandern kenne ich ja auch. Jetzt habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber es ist dann immer noch was anderes, als dass du weißt, dass da vor dir Leute laufen und hinter dir Leute laufen, als dass du da in der Gegend bist, wo nachts eigentlich ja, sonst keiner unterwegs ist.
Also die fehlende Streckenmarkierung zu wissen, da ist keine Medical Crew im Abstand von XY-Kilometern, die im schlimmsten Fall auf einen wartet, ist schon, also das war auch ein Aspekt, der war neu, der war jetzt nicht beängstigend, aber der ist nicht wegzudiskutieren.
Ich würde sagen, Elbsandsteingebirge, so ein bisschen ein Sicherheitsaspekt musst du da trotzdem mit einbauen.
Ja, eine gewisse Trittsicherheit sollte man auch damit, sollte man nicht unterschätzen, das denke ich auch, ja.
Also ich habe heute noch gelesen, dass sie da irgendwo 2 Frauen haben retten müssen, die auf einmal nicht mehr vorwärts und rückwärts kamen.
Stiegen.
Ja.
Kann schnell passieren. Wie gesagt, wir sind ja auch einmal vom Weg abgekommen und standen dann mitten auf dem Schrammstein. Und man sagt, also im Dunkeln kannst du dich da auch mal weiter verlaufen und dann wird's schräg. Also wenn du dann wirklich oben drauf stehst, dann... Ja, wie gesagt, ich hatte mir da vorher auch Gedanken drüber gemacht, weil ich ja nicht wusste, ob du gleich zusagst nach dem Zug. Ich wusste, der Zeitpunkt ist gut, aber ob die Zusage kommt, konnte ich ja nicht wissen. Hab mir dann auch die Karte angeguckt und dachte, okay, ich meine, das sind ja regelmäßig Ortschaften, die in der Nacht natürlich auch tot sind. Da brennt ja auch kein Licht.
Also brennt doch tagsüber kein Licht.
Es ist ja Utopie zu denken, dass du da hinkommst und da ist es hell, weißt du? Und dann dachte ich mir auch so 15 Kilometer durch den Wald und ich weiß auch nicht mehr genau, was da kommt und... Also ich glaube, alleine kostet es wirklich Überwindung und ich denke, niemand läuft da durch und bleibt ganz kalt. Also.
Aber zum Thema, wen haben wir getroffen? Wir haben eine Gruppe von Kindern einen schönen Gruselabend bereitet, die wahrscheinlich aufgrund einer Party im Garten ihrer Eltern durch die nächtlichen Straßen eines Dorfes liefen und uns plötzlich um die Ecke, und zwar sehr spontan um die Ecke biegen sahen und wir uns beide so, habe ich recht, lautstark äußerten.
Also wir beide und die Kinder, ja, und die natürlich Kinder auch. Ja. Alle haben geschrien, es war lustig. Und natürlich hat eines dieser Kinder uns erschreckt, was ich ganz witzig fand.
Das sprang dann danach.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Aus dem hinter der Hecke her und wollte uns erschrecken. Genau.
Der mutige Jüngste.
Genau. Na, also wir hatten eine ganze Menge Spaß. Um dann kurzzeitig später in diesem Ort, und das ist wieder so bezeichnend, ich habe mich in meinem Leben beim Laufen noch nicht oft auf die Fresse gelegt. Und meistens dann, wenn es einfach... Gegebenheiten waren, die das gar nicht hergegeben hätten. Und wir laufen auf Asphalt in der Stadt oder in dem Dorf. Robert ungefähr, weiß nicht, 3 Meter vor mir.
Ja.
So ungefähr. Und ich passe in dem Moment nicht auf und setze meinen Stock, den ich in der Hand hielt, irgendwie direkt zwischen meine Beine. Und jetzt musst du übernehmen, weil so viel Erinnerung habe ich nicht mehr.
Ich habe so wilde Geräusche vernommen hinter mir und dachte, mein Gott, es klappert, es knallt, Thomas ruft. Aber kaum hatte ich mich umgedreht, lag Thomas quasi waagerecht in der Luft, mit dem Kopf zu mir gerichtet. Und ich dachte, jetzt meint das ernst, jetzt macht er Tempo. Nee, also Fakt, er war gerade dabei, den Asphalt zu vermessen mit seiner Körpervorderseite. Und irgendwie hat er mich dann noch an der Hüfte gepackt bekommen und konnte sich an mir hochziehen. Und ich habe diese Helferrolle gerne angenommen, auch wenn das ehrlich gesagt mehr Zufall war, weil so schnell konnte ich gar nicht reagieren.
Ich stelle mir nur bis heute für diejenigen Menschen, die gerade durch Zufall um 11 Uhr in dem Dorf aus dem Fenster gucken und eine Szene beobachten, wie sich zwei Kerle draußen in unangenehmer und ungewöhnlicher Position umarmen.
Und wir müssen immer noch sagen, mit Westen, Stöcken, Stirnlampe, Brille, Mütze auf, also merkwürdig verkleidete, offensichtlich alkoholisierte zwei junge Männer im Wald. Also ja, tatsächlich nochmal Sicherheitsrisiko Stock. Thomas hat ja neue Stöcke, ich nenne jetzt nicht den Hersteller, um den nicht zu verteufeln. Aber Fakt ist, er wäre aus dieser Griffschlaufe nicht rausgekommen und dann reibt man sich ja irgendwann selbst die Hand auf dem Asphalt auf, weil man von dem Stock nicht wegkommt. Ja. Ja. Da kenne ich tatsächlich vom Skifahren, also Skifahrerdaumen und sowas holt man sich genauso. Aber es ging ja alles gut.
Es ging alles gut, ja. Wir waren wieder wach. Also ich war danach wieder wach und wir konnten.
Und schnell.
Und schnell, genau.
Ich habe dann die nächsten 3 Kilometer versucht, Thomas etwas einzubremsen.
Man müsste mal nachgucken. Ich glaube, das war auch unser schnellster Kilometer in dem
Mit
Moment.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, und so liefen wir dann so peu à peu, bis wir dann das erste Highlight erreichten, die Bastei.
Wie war die Strecke noch vorher? Kannst du dich daran erinnern, als es so steil runterging durch den Wald? Das war ja so der erste Vorgeschmack auf den... Auf die schwierigen Stücken des Malerwegs. Ich kann mich da noch an eine Reaktion erinnern, so im Groben.
Ja, also es war deutlich, insgesamt unterm Strich auf alles bezogen, was deutlich technisch anspruchsvoller, als ich das vermutet hätte. Ich war früher sehr viel klettern im Elbsandsteingebirge, habe damals aber ehrlicherweise nie auf den Weg geachtet, sondern mehr an die Touren gedacht, die wir zu gehen oder zu klettern hatten. Und die technische Komponente, was Stufen... Wurzeln. Also mein lieber cooler Mann, Wurzeln hast du viel gehabt, aber hier gab es mehr. sehr viel glitschige Steine durch die Nässe, glitschiges Holz. Das war auch eine große Herausforderung. Und teilweise ein sehr unstetig laufbares, kopierte Gelände.
Total überraschend, fand ich auch. Also gefühlt 1 Kilometer gut laufbarer Forstweg, dann ging es zweimal rechts und plötzlich stand man in so einem Trümmerhaufen von Schlammwurzeln und Steinen und musste gucken. Also Thomas fragte mich dann, glaube ich, zweimal, sind wir richtig?
Ja,
man konnte den Weg noch erahnen.
Ja, und um auf die vorhin erwähnten Höhenmeter zu sprechen zu kommen, jeder, der das Elbsandsteingebirge kennt, weiß, das ist nicht hoch, zumindest aus der alpinen Sicht gesprochen. Und 3600 oder lass es 4000 Höhenmeter auf 116 Kilometer ist jetzt auch nicht die Welt. Jetzt kommt aber das Aber. Die Anstiege sind immer steil. So.
Und die Abstiege auch.
Und die Abstiege auch.
Und mit flachen Transferstücken, also, gefühlt,
ja,
oder?
Ja, also. Und ich hab mich zeitweise an den Ultratrail Fränkische Schweiz erinnert gefühlt, bei dem es ja, ich habe das Wort ja schon mehrfach erwähnt, das wurde ja immer so schön als diese dermaßen kopierte Fickerei umschrieben. es war heftiger. Also die Anstiege und Abstiege haben einem durchaus verbunden mit der Luftfeuchtigkeit, mit den Temperaturen, die wir hatten, mehr Energie gekostet, als ich mir das vorstellen hätte können.
Das würde ich gerne kurz vor Schmilka nochmal aufgreifen.
Ja. Ja, das ist eine schöne Überleitung, Dramaturgie zur Bastei, die ich gerade eben erwähnte, denn unten, wer es weiß, man kommt in den Ort rein, dann geht's links den Berg hoch mit Treppen. Dazwischen Wurzeln.
Keine Menschen.
Und wieder Treppen.
Und die Treppen haben ja keine DIN-ISO-Norm, ne?
Ja, genau. Die sind nicht.
Ganz und gar nicht.
Wollen wir diesen Instagram Spruch jetzt aufnehmen, die Treppen sind nicht genormt, genau.
Wir verbuchen das als Mobilitätstraining.
Definitiv, ja.
Ja. Ja, das ist bestimmt cool, wenn du da so in der Nacht da in die Leere rein strahlst mit deinem Rehtöter auf dem Kopf.
Ja, das war schon
unvergesslich. Also an diesem Punkt hat sich die ganze Sache schon gelohnt.
Ja. Also wirklich, in die Bastei reinzulaufen, also da erstmal den Anstieg hoch, dann hat es ja noch eine Weile Forstweg gedauert, bis man dann wirklich zur Bastei kam und dann in dieses menschenleere Highlight,
ja,
was ansonsten tagsüber wahrscheinlich von Touristen geflutet wird, zu laufen, in einer sehr mystischen Stimmung, weil wir hatten sehr viel Nebel, Wolken, Luftfeuchtigkeit und...
Ja, absolutes also, Highlight, wie also gesagt.
Das ist dann jetzt sozusagen der Geheimtipp für alle, die da in der Ecke sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Da kann man ja auch schnell mal runterfahren, das Stück, und stiefelt da hoch.
Ja, schnell gemacht, aber nachts auf die Basteibrücke, ja. Absolute Empfehlung unsererseits. Und das war ja eins von vielen Highlights. Und dann, also ich glaube auch an diesem Punkt haben wir realisiert, hey, wir sind ja nicht gehetzt, es ist kein Wettkampf, so, wir laufen hier keinem Startgeld hinterher und haben dann wirklich auch, also das Stück einfach genossen, oder? Und sind dann drüber gegangen, haben
also für mich
gut verpflegt, ja, aber
genau,
da war der Druck raus, es war einfach
für mich
schön.
Im Kopf war das auch der erste Punkt, zu sagen, nee, hier kommt es nicht auf eine Zeit oder auf eine Pace oder sonst irgendwas an, sondern einfach um das ganze Ding zu erleben. Und dieses Gefühl, was dieser gesamte Weg mit sich gebracht hat, einfach zu verinnerlichen. Das war toll. Zumal dann der Abstieg von der Bastei runter.
Auch toll war. Wie ging es da noch gleich runter? Wie wir es hochgingen, wissen wir ja.
Ja, wir erwähnten schon die Treppen, ne?
Nur mehr.
Nur mehr, ja.
Ja, und dann habt ihr ja echt einen guten Punkt abgepasst, wie dann die Sonne sozusagen wieder aufging. Da wart ihr nicht irgendwo unten zwischen den Felsen, sondern obendrauf. Und es war keine Hochnebellage, weil das wäre ja doof gewesen, wenn er dann da oben gewesen wäre und alles,
in
alles weiß. So war das ja, ja.
Wer ist das? Inversionswetterlage?
Inversionswetterlage. Wir sitzen ja hier im schönen Jena. Auch da soll es das ja ab und an geben. Ja. Nur im Elbsandsteingebirge viel häufiger. Und das haben wir tatsächlich voll mitgenommen. Also aber, ich denke gerade über den Weg dahin nach. Und da muss ich tatsächlich sagen, so eine Nacht macht komische Dinge mit einem, weil es ging einfach tierisch schnell rum.
Ja.
Ich muss sagen, als es wurde ja dunkel mit dem Loslaufen, wo ich mir dachte, ich muss zugeben, ich habe gerechnet und dachte mir, meine Fresse, 8 Stunden, 7 Stunden Dunkelheit, das ist lang. Und das ging tatsächlich total schnell rum irgendwie. Ich meine, ein Moment hat sich nochmal ausgedehnt, als ich Thomas gesagt habe, lauf du mal vor, ich wechsle meinen Lampenakku. Da hatte ich nämlich kurz das Gefühl, wie es wäre, alleine im Wald im Dunkeln den Akku zu wechseln. Aber wie gesagt, die Stunden bis zum Sonnenaufgang gingen wirklich gut weg.
Ja. Aber der Lampen-Akku-Wechsel war notwendig, also auch bei mir. Also aus der Erfahrung weiß ich ja, die Lampe, die hält 4 Stunden ungefähr, da muss ich den Akku wechseln. Das hat auch ungefähr gestimmt und hat insofern, wir waren ja pflichtausrüstungsmäßig, was wir uns so selber auferlegt hatten, ganz gut ausgerüstet. Vom natürlich Erste-Hilfe-Set über zwei Akkus für die Lampe, dann entsprechend Getränke. Du hattest einen Biwaksack, Erste-Hilfe-Decke und was man halt so braucht. Ein paar Wechselklamotten, die wir dann aber gar nicht benutzen, brauchten, Gott sei Dank. Regenjacken konnten auch drin bleiben. Das war alles soweit okay.
Obwohl man oft darüber nachgedacht hat, sich umzuziehen. Ja, weil, wie gesagt, ich habe auch die ganze Nacht gefroren und dachte dann, ich habe der Sonne entgegengefiebert und
also die
umso schöner wurde es dann.
Die Temperaturen, die angekündigt waren, nachts waren zumindest in den Schluchten deutlich kälter. Also auch aufgrund des Wassers, was wir immer wieder kreuzten, ob es die Elbe war oder andere kleine Bäche. Aber der eben erwähnte Sonnenaufgang, der war ja in der Form, wie wir ihn erleben durften, gar nicht beabsichtigt. Denn wir wären ja eigentlich dem Malerweg 100% gefolgt.
Exakt.
Und sind dann an die Schrammsteine gekommen.
Und auf die Schrammsteine heraufgestiegen.
Weil unser Track auf der Uhr in die Richtung zeigte. Und wir es interessanterweise auch gar nicht in Frage stellten.
Das zeigt auf die Leiter, wir sind die erste Leiter hoch, die 8, 9, 12 weiteren Leitern und haben oben festgestellt, das haut nicht hin.
Ja, Streckenabweichung.
Da war auf einmal der Track.
Genau, aber ich sag mal so, du hast in einer Hand deine Stöcke, du hast eine Hand an der Leiter und du schaust in diesem Moment auch nicht viel auf die Uhr. Und dann oben waren wir erstmal, hat es uns die Sprache verschlagen, würde ich behaupten. Ja, die ersten Worte waren dann irgendwann, ist das schön? Wir sind falsch.
Ja. Und das nächste Wort, was ich an Robert richtete, war, Robert, ich stoppe jetzt hier die Uhr, weil hier bleiben wir sitzen und gucken uns den Sonnenaufgang an. Ist mir jetzt schied egal, ob hier, wie lange wir brauchen, ist völlig egal. Hier bleiben wir jetzt. Und so, also Sonne war da ja in dem Moment noch gar nicht richtig da. Es war so Halbdämmerung. Und der Nebel war unten, das sieht man ja auf den ein oder anderen Fotos dann auch. Und es war so, also ich glaube, du bist der einzige Mensch auf der Welt. Da war nichts, kein Geräusch, kein Nichts. Es war auch relativ windstill.
Es wurde wärmer, weil die Sonne langsam kam. Also das war rundum, ein rundum schöner Moment. Und hätte man zu Zeiten Caspar David Friedrichs gelebt, hätte man wahrscheinlich ein Bild gemalt.
Ja. Wäre meins wäre wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich geworden, aber...
Wer weiß.
Ja, aber der Track verlief, wie wir dann später feststellten, eigentlich rechts der Schrammsteine entlang. Aber ehrlicherweise, wir haben den Weg nicht gesehen. Also das hätte noch um eine Ecke rumgehen müssen, die wir nicht als solche erkannt haben in dem Moment. Und da kommen wir auf das, was du vorhin sagtest, an der Stelle fehlte definitiv auch ein Schild.
Ja.
Also
ich konnte mich dann so ganz müde dran erinnern von meiner... Wanderung damals, dass es da so zwischen den Felsen durch und nicht hinaufging, das erst später, aber wie gesagt, lückenhafte Erinnerung und da war wirklich kein Schild zu sehen. Also.
Ja, und dann standen wir da oben, im wahrsten Sinne, standen wir vor der Entscheidung, was machen wir, klettern wir wieder runter oder gehen wir einfach einen anderen Weg? Und wir haben uns dann für den anderen Weg entschieden, der zumindest laut Uhr irgendwann wieder auf den Malerweg folgen oder treffen sollte. Und es war aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung, weil es hat uns nochmal eine andere Ecke gezeigt und wir trafen ja dann auch wieder drauf. Und im Nachgang haben wir, glaube ich, gar nicht so viele Kilometer verkürzt oder verlängert.
War ja. Relativ. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich gesagt, leider nicht.
Ja.
Aber ja.
Ja.
Aber das war der einzigste
ja.
Fail im, ja. im Tracking.
Ja, es war der einzige Fail im Tracking, ja, das auf jeden Fall, ja.
Und hat dann irgendwann diese Müdigkeit eingesetzt? Also, nee.
Das hast du auch mit dem Kopf geschüttelt?
Ich überlege gerade, nee, die Müdigkeit, das ging. Ich überlege gerade, Altendorf war nach den Schrammsteinen, oder? War das
vorher? Nee, Altendorf war vorher.
Ach, vorher, okay.
Kilometer 37, Schrammsteine waren so 42.
Ach ja, das war schon 42, genau.
Recht bald danach.
Richtig, dann. Okay. Ja, richtig, wir sind ja die Kurve gelaufen dann. Ich erwähne Altendorf und den Dropback nur, weil das war ein Punkt, wo man dann, also wo ich zumindest gemerkt habe, boah, jetzt geht es langsam energetisch. Ich hätte gern neues Wasser, ich hätte gern nochmal was anderes zu essen, außer Gel und... Rabbit Fuel und Waffeln und was wir mit hatten. Da habe ich eher darauf hingefiebert, dass wir den Dropback erreichen.
Ja, absolut. Und wie gesagt, da dieses Käsebrötchen und eine Flasche Wasser hat sich angefühlt wie ein ja, Thai-Massage-Salon und ein All-Inclusive-Buffet. Also es war nötig. Ja. Und also ich muss auch sagen, tatsächlich beim Laufen kann man schlecht schlafen und andersrum auch. Aber ja, so eine Trantütigkeit stellt sich ein. Ja. Also man merkt, dass der Weg gefühlt noch anspruchsvoller wird, weil man vieles eben nicht mehr so richtig, also im Dunkel, schwierige Wege, dann dieser Nebel, der hat natürlich in der Stirnlampe ausgesehen wie dichter Schnee. Also Thomas ist ja noch Brillenträger, ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat, sich da durchzuwühlen, weil ich hatte 5 Meter Sichtweite, er noch weniger. Ja. Und das war tatsächlich... Ja, man nimmt das, man merkt einfach, man braucht länger, um Hindernisse zu erkennen, man braucht länger, um Wege zu finden und die Schritte zu setzen. Also so eine, ja, also eine gewisse Müdigkeit stellt sich ein, aber jetzt nicht mit den konventionellen Zeichen von gehen und auch mir fallen die Augen zu, weil das ist schlecht.
Ja, das so.
Ja. Erinnerungen an den Großglockner.
Wir waren auch sehr still, glaube ich, oder? Dann
zwischenzeitlich ja, aber es braucht auch gar keine, das ist gar kein... Sprechen, fand ich. Das, also die Stimmung war einfach, die war da. Also der Malerweg hat echt, der hat einen mystischen Touch uns gegeben.
Ja.
Ja.
Und seid ihr dann vor dem Hellen schon über die Grenze gelaufen oder erst danach?
Danach. Also genau, was kam nach den Schrammsteinen, sind wir dann, wie gesagt, einen etwas alternativen Weg gelaufen, waren dann schnell wieder auf dem Originalweg, sind dann zum Kuhstall gekommen, wo ja tagsüber tatsächlich auch die Hölle los ist. Also ich kann mich daran erinnern, auf unserer Wanderung damals haben wir da jeder 2 Eiskaffee, jeder 2 Radler, 4 Stück Kuchen gegessen, bis unser Geld alle war. Deswegen konnten wir auch aus Schmilka schlecht zurückfahren mit meiner Lebensmittelvergiftung. Diesmal waren wir da
Allein.
Wie gesagt, insgesamt besser vorbereitet und der Kuhstall war menschenleer. Also wir sind da, das ist ja so ein großer, großes Felsentor. Darunter war noch eine große Pfütze vom Regen der letzten Tage und in dieser Pfütze hat sich schon die Sonne gespiegelt. Also das war wirklich, ja, die Welt geht auf, schaut mich an und das war schon Wahnsinn. Also es war der nächste Moment, wo wir dann festgestellt haben, hier brauchen wir nochmal 5 Minuten zum Gucken. Weil da war dann wirklich auch die Sonne, die hat uns berührt. Also ja, ich bin ja mit Thomas schon mal 100 Kilometer gelaufen und wir haben die Sonne 8 Stunden gesehen und nie berührt. Und die, am Kuhstall war es soweit, da bin ich dann auch mal 1 Meter übers Geländer und habe gesagt, ich sitze jetzt die nächsten 5 Minuten in der Sonne, wenn du mich suchst. Also das war wunderschön.
Und so war es auch. Aber das war wie immer, wenn man aus der Nacht rauskommt und die Sonne geht auf und es bringt dann so viel Energie zurück und man denkt überhaupt nicht mehr drüber nach, über die Entkräftung der Dunkelheit. Das war perfekt. Und dann sind wir eigentlich auf frohen Mutes dann weiter. Das wurde zwar dann langsam ein bisschen schwerer auch, was die, wir hatten ja dann durchaus knapp 50 Kilometer ungefähr.
Dafür war das unterschwellige Frieren weg.
Ja.
Also.
Ja.
Ja.
Und das einzige Nachteil, um nochmal auf das Auffüllen in Altendorf zurückzukommen, ich war doch sehr froh, kurz vor Altendorf, dass mein Rucksack so leicht wurde. Wusste aber, oh Gott, wenn wir jetzt nach Altendorf kommen, ich fülle wieder alle Flaschen auf, dann ist er wieder über 5 Kilo schwer.
Ja.
Das war die einzige, ja. Wer das eine will, muss das andere machen, ne? Oder so ähnlich heißt das.
Ja, ja, und dann ging es sozusagen Richtung Frühstück.
Dann ging es Richtung Frühstück, genau.
Lange, 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 ja.
Ja, man muss eigentlich dazu sagen, dass wir bis auf den Aufenthalt auf den Schrammstein und am Kuhstall so gut wie keine Pausen gemacht haben. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit durchgelaufen.
Und gegangen.
Und gegangen und gelaufen.
Ja. Wir waren immer in Bewegung.
Wir haben uns nirgends lange hingesetzt, lange aufgehalten, um... Und das hat sich dann schon ein bisschen bemerkbar gemacht, fand bei mir zumindest. Körperlich, ja.
Auf der Uhr leider nicht derart. Also das war irgendwie paradox, weil wir dachten, ey, wir machen, also wenn ich sonst im Training 30 Kilometer laufe, mache ich gefühlt 10 Kilometer Pause. Und laufe eben nur 20. Ja. Wir waren tatsächlich die ganze Zeit in Bewegung und dachten, meine Fresse, die Sonne ist draußen. Die Kilometer stimmen nicht.
Ja,
also es hat sich abgezeichnet, dass das ein verdammt langer Tag.
Wir trafen dann auch, als die Sonne langsam aufging und wir, ich weiß gar nicht mehr, welche wunderschönen Felsnadeln dann vor uns auftauchten, trafen wir dann auch einen Fahrradfahrer, der da gecampt, übernachtet hatte irgendwo in der Wildnis und hatten dann, und das lässt dann wieder darauf zurückführen, dass man doch nicht mehr ganz so Herr seiner Sinne ist nach so einer Nacht, eine Situation. Wir waren dann wieder auf dem Originalweg, auf dem Originalmalerweg und laut Uhr liefen wir auch dem Strich hinterher und kamen dann plötzlich einen Weg runter über eine kleine Brücke auf eine Straße mit Straßenbahnschienen und standen vor einem relativ großen Haus, verlassen, und ich sagte zu Robert, hey Robert, so eine Scheiße, wir sind den ganzen Weg wieder zurückgelaufen, wir waren hier schon mal.
Ja, und ich, wie Thomas, besoffener bester Freund, habe natürlich sofort gesagt, ach du Scheiße, wir sind eine Runde gelaufen. Dachte aber auch auf meine Uhr, stopp, wir sind unterwegs, also das kann nicht sein. Ja,
und hatten interessanterweise, ich weiß warum bis heute nicht, es sah identisch aus mit dem Punkt, den wir ein paar Kilometer vorher in Richtung des Waldes.
Und okay. Was tatsächlich sehr markant war, ein altes Fabrikgebäude, eine schmale Straße, links und rechts steil aufsteigendes Tal und in der Mitte ein Fluss und in der Straße Bahnschienen. Also es war wirklich dasselbe Setting.
Ja.
Und ich war auch sofort Thomas Meinung, das ist dieselbe Stelle. Nach 2 Stunden laufen. Ja.
Ja. Aber wir entschieden uns dann weiterzulaufen, weiter dem Track auf der Uhr zu folgen. Der Malerweg war ja Gott sei Dank noch ausgeschildert. Kam dann auf einen sehr, sehr technischen Part, der sehr wurzlig uns über einige, 2-3 Kilometer, hätte ich jetzt in Erinnerung, vielleicht war es auch weniger, begleitete. Und man merkte doch schon langsam, was laufen wird. Wird herausfordernder.
Also an der Stelle unendlich möglich. Ich glaube, die Kilometer vom Kuhstall weg sind mal sehr gut gelaufen. Das war wirklich gut laufbares Gelände. Also ich sag mal, Forstwege à la Rennsteig. Dann ging es tatsächlich wieder in Trails mit Wurzeln, zugewachsen, schlechte Sicht, Matsch. Und da hat man schon gemerkt, die Beine, die lassen sich nicht mehr so einfach setzen wie zu Beginn.
Ja, es wurde herausfordernder, zumal etliche Bäume über dem Weg lagen. des Öfteren mal drüber oder drunter hindurch musste, was die Muskulatur dann auch ein wenig forderte, gerade das drunter hindurch. Und wir waren dann bei Kilometer Pan 50 Richtung 60 auf dem Weg Richtung Schmilka. So dachten wir.
Tatsächlich auch, also eine wunderschöne Gegend, trotzdem irgendwann gefühlt relativ reizarm, weil es ging immer über eine Straße, zugewachsenen Wurzelweg hoch, zugewachsenen Wurzelweg runter, über die Straße, zugewachsenen Wurzelweg hoch, wieder runter. Und gefühlt hat sich eben genau das eine ganze Zeit lang wiederholt. Und die Kilometer auf der Uhr sind langsam vergangen.
Ja, sehr langsam, ja. Und es wurde immer wärmer, das muss man auch dazu sagen. Die Sonne kam dann raus und tat ihr Übriges dazu. Ja, Uhrzeit weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie spät es dann war. Naja, krieg nicht mehr zusammen. Aber es war hell und wir liefen weiter und hatten, zumindest ich hatte gefühlt abgespeichert, naja, Schmilka ist dann von dem Punkt nicht mehr ganz so weit weg. Das werden wir relativ bald erreichen. Das wäre Kilometer 67 gewesen oder war Kilometer 67. Da erwartet unser zweiter Dropback auf uns. Das nächste Käsebrötchen, die nächsten Getränke. Aber es dauerte und dauerte und dauerte, bis die Schmilka näher kam.
Und ich denke, auch dieses Stück habe ich dir zuvor sehr schmackhaft gemacht und gesagt, also ab Kilometer 50 Kuhstall, dann rollt das runter, kurz über den Winterberg bis nach Schmilka. Und ich muss sagen, keine Ahnung, wo ich da war, ob ich dieses Stück wirklich gelaufen bin, aber es war gar nicht so, wie erwartet.
Also man muss dazu sagen, ungefähr bei Kilometer, lass mich jetzt nicht lügen, 62, 63, hörte ich einen Ruf etwas weiter vorne, der sagte, da unten ist Schmilka, ich sehe den Bäcker. Ich dachte, ja, Gott sei Dank, wir sind gleich da.
Ich meinte, ich sehe die unheimlich große Felsformation, die sich meinem Wissen nach über der Bäckerei befindet. Ja, das war tatsächlich der falsche Fels.
Und es waren noch ungefähr 5 Kilometer, die wir zu gehen hatten. Und da muss man echt sagen, da komme ich noch auf die Höhenmeter zurück. Ich hätte nicht gedacht zwischendrin, dass wir die Höhenmeter wirklich erreichen. Aber bei diesem Anstieg nach Schmilka wusste ich, wir werden sie erreichen. Weil gefühlt, ich dachte mir, so hoch sind diese blöden ist das Elbsandsteingebirge gar nicht. Aber wir sind immer höher, immer höher, immer höher. Und dann wieder ein kleines bisschen runter. Und dann kam der nächste Anstieg mit 80 Metern. Und es ging wieder 20 Meter runter. Und der nächste 80 Meter. Und ich guckte immer auf die Uhr und sagte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen doch endlich diesen Kackkuppe erreichen, um nach Schmilka runterzulaufen. Es zog sich.
Also mir ging es ähnlich. Ich war mir sicher, das war der letzte Anstieg vor Schmilka und dann kamen 7 weitere. Und es hat sich einfach endlos gezogen. Also es lief nicht, wir sind schleppend vorangekommen, irgendwie war der Stecker raus. Ich meine, der Reiz der Sonne war irgendwie auch schon vergangen. Man hat gemerkt, jetzt ist es zu warm. Aber eben war es schön, jetzt ist es zu warm. Ja, und
um es mit den Worten Loriots zu sagen, immer hat er was.
Ja, und wie gesagt, auch unsere Motivation ist da so ein bisschen dahin gebrüllt. Wir haben uns ja gegenseitig an der Stange gehalten, aber man hat gemerkt, der andere, der knabbert auch gerade. Ich muss gar nicht fragen.
Ja.
Nicht wahr?
Und irgendwann war dann ja aber die richtige Felsformation über den Bäcker erreicht.
Ja, nachdem ich das noch 3-mal gedacht habe, ja, war es dann tatsächlich soweit, nach einem langen Abstieg auch.
Nach einem sehr langen Abstieg, sehr technischen Abstieg. Da haben wir dann auch in der Tat die ersten Menschen getroffen, die aus Schmilka hoch Richtung...
Viele Menschen.
Ja, sehr viele Menschen.
Ein richtiger Besucherstrom.
Ja, der uns entgegenkam. Und die davorliegenden 3-4 Kilometer kamen dann durchaus immer wieder die Frage auf, haben wir jetzt noch Lust? Also in Schmilka hätte man die Fähre nehmen müssen, um auf die andere Elbseite zu kommen, um dann da auf der anderen Seite wieder gen Pirna zurückzulaufen. Es wären dann noch ungefähr 50 Kilometer gewesen.
Ja.
Ja, so ungefähr.
Ziemlich genau, ja.
Und es kam des Öfteren die Frage auf, haben wir da jetzt noch Lust drauf oder haben wir da keine Lust mehr drauf?
Wie gesagt, mit vielen Erlebnissen, vielen Gedanken, dieser wunderschön durchlaufenden Nacht im Sonnenaufgang. Und wir hatten ja trotzdem unsere Planung noch im Kopf und dachten, na, vor 10 laufen wir nicht los, am Ende ist die Fähre noch nicht da. Als wir dann aber immer noch nicht in Schmilka waren und dachten, mittlerweile ist die Fähre so...
Die Fähre
14,
fährt schon
16,
seit 2 Stunden, genau.
30 Mal gefahren, dachte man, ja, vielleicht laufen wir ein bisschen hinterher. Gell, also es war dann doch, ich glaube, also als ich dir gesagt habe, ich sehe Schmelka, war es glaube ich 8:30, wo wir dachten, alles noch im Rahmen. Und dann war es 9:30, 9:45, wir waren immer noch auf dem Abweg nach Schmelka. Die Leute, auf die ich mich gefreut habe, sie zu treffen, ging mir dann schon langsam wieder auf den Wecker. So. Ja, man war halt ein bisschen runter von der Nacht, gell? Also wo ich, ja. Ich im Nachhinein glaube ich wirklich auch so eine durchgelaufene Nacht. Ja. Also ja, das macht ja auch was mit einem, gell? Also die Erschöpfung, die da kommt, das ist ja nicht nur das Laufen, das Gucken, das Orientieren, das Wachsein, das Frieren 6 Stunden lang so ein bisschen. Und das hat dann in Schmelka tatsächlich alles reingehauen und ich sagte Thomas, ey, hier gibt's echt einen guten Bäcker, wir essen jetzt erstmal ein schönes großes Stück Kuchen.
Ja, man muss jetzt sagen, die Frage, wie gesagt, kam darüber öfter.
Haben wir schon viel geredet,
kam öfter, machen wir es nicht. Ich sagte dann zu Robert, es ist dein Projekt. Ich wurde nur eingeladen, dankenswerterweise. Aber ich mache das, was du machst. Wenn wir durchlaufen, laufen wir durch. Dann ziehen wir es durch. Wenn wir sagen, wir hören auf, dann hören wir auf. Und als wir dann in Schmelka, das ist ja so ein schönes, ja, altes Städtchen, durch das man dann runterläuft den Berg und dann kommt man in der Tat an diesem Bäcker vorbei, der sehr schön ist und auch sehr schmackhafte Sachen angeboten hat und gesagt hat, gut, wir hatten jetzt angehoben, erstmal jetzt Kuchen, holen was zu trinken, haben uns hingesetzt und da habe ich Robert angeguckt und gesagt, Robert, ich stoppe jetzt die Uhr und mach sie aus. Und da war es eigentlich...
Ich glaube, ich hatte schon gespeichert.
Kann ich erzählen.
Aber ja, also auf dem langen Weg hinunter waren wir uns... Also haben wir wirklich viel, viel, viel darüber geredet.
Ja.
Immer wieder mit derselben Richtung. Das war... Also wie gesagt, also mit der Nacht und dem Sonnenaufgang, das war eine runde Nummer bis dahin.
Ja,
das hat Spaß gemacht. Das komme ich auch nochmal dazu. Wir haben uns das selbst überlegt. Wir hatten unseren Stellplatz am Zeltplatz und wir hatten jetzt keinen Druck. Wir hatten keine Cut-off-Zeit. Wir haben nicht nach einer Medaille gegiert, wir haben irgendwie kein Startgeld dafür bezahlt und alles war offen. So, deswegen, es gab wenig Argumente auf der Seite. Wir laufen weiter, machen uns die Füße kaputt. Stichpunkt Füße, darüber sollte man vielleicht kurz nochmal reden. Ja, und haben dann einfach eine Vernunftentscheidung getroffen, würde ich behaupten.
Ja, ich glaube auch, dass der Spaß an der ganzen Veranstaltung hat gesiegt. Weil wir gesagt haben, nee, wir könnten weiterlaufen, wir hätten das auch geschafft, das war nicht die Frage, aber der Spaß wäre flöten gegangen auf den letzten 50 Kilometern.
Also ich glaube, nach Kaffee und Kuchen hätte ich auch gesagt, ja gut, reicht für heute, lieber noch ein Stück Kuchen mehr.
Ja, und es war eine runde Zahl, ne? Wir hatten 3 Kilometer vom Campingplatz zum Start, die haben wir nicht getrackt, für die Originalroute, dann exakt 67 Kilometer bis nach Schmelka, also zusammen 70 Kilometer. Ich musste dann an dich denken und dachte, wir haben jetzt 70 Kilometer rund um die Horizontale. Dann
man soll es nicht übertreiben.
Genau, dann machen wir jetzt ja wirklich Schluss und das war perfekt.
Ja, und dahingehend auch eine runde Sache, wir sind ja den ganzen Malerweg oberhalb oder westlich der Elbe, wie du sagen würdest, gelaufen und das ist ja auch eine runde Sache. Also die zweite Hälfte, also ich glaube tatsächlich auch, es wäre ein Schock geworden, weil die erste Hälfte waren wir alleine in der Nacht. Und wie gesagt, von Schmelka kam uns in einer halben Stunde ungefähr 20, 25 Wanderer entgegen. Auf der anderen Seite geht es ja dann über die Festung Königstein und sowas, wo ich mir dachte, wir werden da drüben geprutzelt, die Sonne scheint, wir haben auch nicht jetzt für Getränke groß überlegt, da findet sich aber was. Da sind ein Haufen Leute unterwegs und es wird einfach reizärmer.
Ja.
Also es wäre tatsächlich eine Quälerei geworden. Außerdem haben uns beiden verdammt, wir hatten denselben Schuh an und wir hatten auch vergleichbare Fußsohlenschmerzen,
ja, die komischerweise
extrem waren und die wir beide in dem Schuh noch nicht hatten. Vielleicht Solidarität in dem Fall, ich weiß nicht. Ja, genau. Und als wir aufgestanden sind nach unserem Kuchen, dachte ich mir auch, zum Glück haben wir schon die Uhren gestoppt, weil da haben wir so meine Fußsohlen gebrannt. Also ich hatte dann irgendwie auch große Blasen jetzt noch im Zehengrundgelenk und sowas und dachte mir, Mensch, das tut nicht nur, das heute noch aufzulaufen.
Ich habe ja erst gedacht, okay, jetzt bleibt er da einfach den Tag über und macht Pause und lauft ja dann wieder den nächsten Abend in die Nacht rein zurück. Das war meine erste Vermutung.
Ich sage jetzt mal mit ein bisschen Abstand, schade, dass du nicht als Betreuer dabei warst und uns dazu geraten hast. Aber ja, eine gute Idee.
Wäre eine interessante, ja, auf diese Idee überhaupt nicht gekommen.
Ja, ich meine, man hätte auch gleich auf die Idee kommen können zu sagen, wir laufen das an 2 Tagen und so, aber ich glaube, das ist dann der Geist des Ultraläufers, dass er sagt, also in meinem Fall, ich glaube, ich kann es nicht schaffen, also will ich genau das probieren. Es war dann aber auch irgendwie der Urlauber, der sagt, es reicht jetzt auch, es war schön, warum soll ich mich jetzt hier tot machen? Also
das war rundum gut, so wie es war und endete dann mit einer idyllischen kurzen Elbfährfahrt hin zum auf der gegenüberliegenden Seite wartenden Regionalexpress Richtung Bad Schandau, der uns dann mit einmal Umsteigen nach Pirna zurückbrachte. Und dann war das perfekt.
Ja, die Lebensgeister waren auch wieder da.
Ja.
Nach dem Sitzen nach und dem sagen, Kuchen. Stoppe die Uhr, iss dein Kuchen. Es ging einem wieder prima. Wie gesagt, die Füße haben noch wehgetan, aber abgesehen davon ging es uns gut, ne?
Na, wir sollten hier auf jeden Fall den Tourismusverband irgendwie verlinken, weil wir haben ja hier heute ohne Skript jetzt aufgenommen, so frei raus, aber das ist ja eine wunderbare Werbung. Also für die Region, ja. Für den Weg und tagsüber bestimmt, wenn man vielleicht nicht zu Zeiten läuft, wo jetzt weniger Tourismus da ist, dann eher vielleicht nervend. Weil, also ich weiß, wie es ist, wenn du wanderst tagsüber, ja, dann hast du da schon deine Wartezeiten bei den Auf- und Abstiegen. Ja. Und wo du dir dann denkst, Leute, nee, mit so Schuhen,
nee.
Macht man einfach nicht. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Die Ausrüstung beim Wandern. Ja, aber auf jeden Fall lohnt sich der Malerweg. Und wenn man auch nur Teile macht oder wenn man in der Nacht einfach nur so ein Stück ansteuert.
Definitiv.
Oder Schrammsteine zum Sonnenaufgang kann man ja auch alleine machen.
Ja, absolut. Also auch wenn die Waldbrandgefahr gering ist, ist ja auch das Wurfen erlaubt. Soweit. Also ich habe da damals, als wir gewandert sind, mit Tom am Falkenstein übernachtet. Das ist ja der große Kletterfelsen dort. Absolut empfehlenswert. Also da auch mal verbringt eine Nacht im Elbsandsteingebirge.
Das fände ich insofern auch klasse, dass du gerade diesen sowas vorgeschlagen hattest, weil der Fokus auch veranstaltungsbedingt ja so häufig auf den Alpen liegt und man natürlich schwärmt, was man sieht und wie hoch man kommt und was es an Erlebnissen während eines Wettkampfs da, was sich da ergibt. Aber den Fokus mal dahin zu legen, was wir hier im Mittelgebirge in Deutschland an Möglichkeiten haben, ist zumindest in unserer Bubble nicht immer ganz so präsent. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Und deswegen fand ich es eine super Geschichte, das mal auch in dem Fall privat abzulaufen und Sachen zu entdecken, die ich nicht missen möchte. Definitiv nicht.
Ja, und hier von Thüringen aus kann man das ja auch mal für ein Wochenende planen, weil du hast ja keinen überlangen Anfahrtsweg.
1,5 Stunden, ja, ne?
Absolut. Und wie gesagt, wenn man sich da jetzt in der Region Bastei aufhält und da mal ein bisschen früher aufsteht, da die Runde dreht im Dunkeln, dann kann man schön frühstücken gehen, dann guckt man sich Felsenbühne Raden, Kuhstall. Also das ist ja wirklich Highlight ein Highlight. Ja.
Ja, also würde ich sagen, jetzt haben wir 1:08 aufgenommen. Das ist so eine gute Lauflänge, kann man schön 10 Kilometer laufen. Ja, schöne Werbung. Hat man eigentlich Lust, gleich nächstes Wochenende hinzufahren und die Sache unter die eigenen Füße zu nehmen. Ja, hat mich gefreut zuzuhören. Und wenn man die Sachen auch nur am Tag erlebt hat, aber konnte man sich das ungefähr vorstellen, wie sich das so nachts anfühlt. Ja, danke Robert, dass du auch dabei warst. Und Thomas nicht die ganze Zeit erzählen musste.
Ja, danke euch. Also ich möchte nicht nur einen Besuch in die Sächsische Schweiz empfehlen, sondern auch einen Besuch bei euch. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Redet sich wie von selbst. Und ja, war ein schönes Stündchen mit euch.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Wir danken dir auch, Björn.
Ja.
Nach so langer Zeit mal endlich wieder. Und wir werden die nächsten Folgen kommen wieder in etwas regelmäßigerem Abstand.
Ja.
Denn ohne zu viel zu verraten, wir haben drei Gäste jetzt schon in petto, auf die freue ich mich alle. Ich freue mich auch immer auf alle Gäste, aber hier freue ich mich noch mehr. Weil das werden sehr, sehr spannende Themen, die uns auch durchaus abseits der bisher begangenen Wege thematisch bringen. Also seid gespannt. Bald ist es soweit.
Genau. Ja, ja.
Ein Gedanke kommt mir noch.
Ja.
Ich denke, es ist anderen Touristen erspart geblieben, uns auf der zweiten Hälfte zu sehen.
Obwohl ich davon überzeugt gewesen wäre, dass wir das ein oder andere an leckeren Süßigkeiten zugesteckt bekommen hätten.
Ja, sicher. Ich frage dich nochmal am Freitag, den 13. irgendwann, wenn es passt.
Das ist super, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Danke, Björn.
Ja, danke, Thomas.
Danke Robert. Robert.
Danke, ihr zwei.
Und wie immer, jetzt abschalten und
Run on Trails.
Tschüss.
Tschüss.
Run on Trails, der Outdoor-Podcast mit Björn und Thomas.